SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute Mittag schauen wir zuerst nach Nahost. Vier Frauen sind am Vormittag aus der Gewalt der Hamas entlassen worden. Dann geht es um die Migrationsdebatte und die Brandmauer zur AfD. Und im Interview der Woche sprechen wir mit dem früheren Außenminister Sigmar Gabriel. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Es ist wohl nicht alles gelaufen wie verabredet. Eigentlich hätte die Hamas zunächst israelische Zivilisten freilassen müssen, so ein israelischer Militärsprecher. Nun sind vier israelische Soldatinnen dem Roten Kreuz übergeben worden. Die nun seit gut 15 Monaten in Geiselhaft gehaltenen Frauen sind dem Militär zufolge inzwischen in Israel eingetroffen. Jan-Christoph Ketzler.
Aus dem Gazastreifen wurde die Übergabe der vier israelischen Frauen live übertragen. Erneut waren zahlreiche Hamas-Kämpfer mitten in Gaza-Stadt aufgezogen, als die vier Soldatinnen Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes übergeben wurden. Sie hatten Uniformen an und lächelten. Anschließend wurden sie über die Grenze nach Israel gebracht und sollten von dort in ein Krankenhaus geflogen werden und ihre Familien treffen. Während in Gaza jubelnde Menschenmassen zusammengekommen waren, hatten sich auch in Tel Aviv zahlreiche Menschen versammelt, um die Freilassung der Geiseln gemeinsam zu verfolgen. Im Laufe des Tages sollen auch palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freikommen. Die Rede ist von bis zu 200 Personen. Darunter sollen 120 Häftlinge sein, die lange Strafen verbüßen. Insgesamt sollen in den 6 Wochen der Waffenruhe in Gaza 33 Geiseln freikommen, die am 7. Oktober verschleppt worden waren, und rund 1.900 palästinensische Gefangene. Anfang der übernächsten Woche sollen Verhandlungen darüber beginnen, wie aus der befristeten Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand werden kann. Der wird allerdings von weiten Teilen der israelischen Regierung abgelehnt, weil die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen noch nicht besiegt ist.
Vier weitere Geiseln der Terrororganisation Hamas sind also frei. Jan-Christoph Kitzler hat berichtet. Israel wiederum hat Berichten des ägyptischen Staatsfernsehens zufolge im Gegenzug 70 palästinensische Häftlinge nach Ägypten entlassen. Dass in Deutschland die Migration eines der großen Wahlkampfthemen werden würde, das war absehbar. Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kindergruppe in Aschaffenburg durch einen Afghanen ist das nun wohl eindeutig. Unionskanzlerkandidat Merz hat angekündigt, kommende Woche im Bundestag über seine Vorschläge abstimmen zu lassen, die unter anderem umfassende Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen vorsehen. Die FDP und die AfD könnten diesen Vorschlägen zu einer Mehrheit verhelfen, und das sorgt nun wiederum für eine Debatte über die sogenannte Brandmauer zur AfD. Friedrich Merz gibt sich aber weiterhin entschieden. Aus Berlin Torben Ostermann.
In einer kurzen Videobotschaft wendet sich Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union, an die Öffentlichkeit. Thema: die schreckliche Messerattacke von Aschaffenburg und der politische Umgang damit.
Ich habe selbst Kinder und ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, wie es sich für eine Mutter oder einen Vater anfühlen muss, ihr Kind morgens in die Kita oder in die Schule zu bringen und es mittags oder abends nicht mehr in die Arme schließen zu können.
Merz wirkt entschlossen. Schon in der kommenden Woche will er im Bundestag Anträge einbringen, mit denen die Migrationspolitik verschärft werden soll.
Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Dass Merz die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel für falsch hielt, ist kein Geheimnis. Seine Sätze nun wirken so, als wolle er das nochmal deutlich unterstreichen und mit mehreren Ausrufezeichen versehen. Doch das, was Merz da plant, stößt bei den anderen Parteien auf heftige Kritik. Merz nehme in Kauf, Mehrheiten auch mit Stimmen der AfD zu erlangen, das komme einer Zusammenarbeit gleich, so der Vorwurf der anderen. Merz selbst hatte zuletzt nochmal deutlich gemacht, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Sogar sein Amt als Parteivorsitzender hat er an dieses Versprechen geknüpft. Dementsprechend die Reaktion vom Spitzenkandidaten der Grünen, Robert Habeck, der sich ebenfalls mit einer Videobotschaft zu Wort meldet.
Ich nehme Friedrich Merz beim Wort. Und dieses Wort darf nicht gebrochen werden. Ich fürchte nur, Friedrich Merz steht ganz kurz davor, genau das zu tun.
Die Einschätzung von Grünen-Spitzenkandidat und Vizekanzler Robert Habeck. Der Bundeskanzler und SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Olaf Scholz hat sich am Vormittag in Saarbrücken zu dem Themenkomplex Migration und Merz-Vorschläge geäußert. Da warten wir jetzt im Moment noch auf den aktuellen Beitrag und schauen deshalb erstmal auf den gestrigen Abend. Da war nämlich FDP-Chef Christian Lindner ebenfalls in Saarbrücken, genauer im Sarondo am Eurobahnhof. Und da gab es keine Torte ins Gesicht, wie kürzlich in Greifswald. Stattdessen kann Stefanie Balle über vielleicht überraschend ausgelassene Stimmung berichten.
Christian Lindner lässt sich feiern wie ein Profiboxer. Zu lauter Musik zieht er in den Saal ein, grüßt und winkt nach rechts und links zu den mehr als 400 interessierten Gästen. Die ganz überwiegende Mehrheit offensichtlich FDP-Anhänger. Das hatte Lindner seit dem Ampelaus nicht allzu oft. Der überfüllte Saal.
Ein ganz neues FDP-Gefühl.
Rückenwind für einen lockeren Einstieg.
Hat jemand eine Torte dabei? Wollen Sie was loswerden? Können wir das jetzt nicht? Okay.
Aber dann wurde es doch politisch mit klassischen FDP-Themen. Die Digitalisierung der Verwaltung müsse nun endlich vorangehen. Die überbordende Bürokratie müsse weg. Unternehmer bräuchten mehr Freiheit und weniger staatliche Hürden, damit in Deutschland wieder mehr investiert werde. Und es brauche eine Agenda für die Fleißigen. Leistung müsse sich wieder lohnen. Und der Strompreis müsse runter. Das sei gerade für Saarland sehr wichtig. Dann aber holte auch Lindner die aktuelle Migrationsdebatte ein.
Es gab diesen schrecklichen Messermord in Aschaffenburg. Und wenn Kita-Kinder ermordet werden, dann mischt sich doch Trauer auch mit kalter Wut. Das ist ein Muster zu erkennen. Eine bestimmte Herkunft, eine Auffälligkeit, eine nicht vollzogene Ausreiseverpflichtung. Dafür kann es nur ein Wort geben, nämlich Staatsversagen.
Es sei eine Verunsicherung in der Bevölkerung zu spüren, die man so nicht hinnehmen dürfe.
Die vornehmste Aufgabe des Rechtsstaats ist es, dafür zu sorgen, dass an jeder Stelle und zu jeder Zeit die Bürgerinnen und Bürger sich auf die öffentliche Ordnung verlassen können. Damit ist unser Staat der Staat.
Deshalb sei, um der Bevölkerung wieder ein Gefühl der Sicherheit zu geben, eine Verschärfung des Asylrechts unabdingbar.
Ausreiseverpflichtete, die auffällig werden, müssen in Abschiebegewahrsam genommen werden. Wir brauchen Drittstaatenregeln, damit Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union stattfinden.
Regierungsmitglieder bekamen am Abend ihr Fett weg. Allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck.
In der gleichen Woche, wo in den USA eine 500 Millionen Dollar mobilisiert wird für Wertschöpfung einer Spitzentechnologie, in der gleichen Woche kündigt Robert Habeck an, 129 Dienstposten zu schaffen bei der Bundesnetzagentur für die Regulierung und Kontrolle von künstlicher Intelligenz.
Eine Politik, die Deutschland schade und auf keinen Fall unter der prognostizierten Führung der CDU weitergehen dürfe.
Friedrich Merz hat gesagt, er sei offen für Robert Habeck als Wirtschaftsminister in seinem Kabinett. Tatsächlich zeigt die Offenheit von Friedrich Merz aber, dass die Union ja sich schon vorbereitet auf Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Und muss vielleicht sagen, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, das ist Ampel-Leid. Ich bin die Ampel-Leid.
Der Auftritt des FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner gestern in Saarbrücken. Stefanie Balle hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da sprechen wir im Interview der Woche gleich mit dem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel über die Politik von US-Präsident Trump. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Frank Hofmann.
Die USA frieren fast alle Auslandshilfen ein, das hat Außenminister Rubio verfügt. In den kommenden 3 Monaten sollen alle Programme auf den Prüfstand kommen. Ausgenommen sind etwa Militärhilfen für Israel und Ägypten. Ob auch die ukrainischen Hilfen von dem Stopp betroffen sind, ist noch unklar. Neuer US-Verteidigungsminister wird Pete Hegseth. Der Senat hatte den ehemaligen Fox News-Moderator mit knapper Mehrheit bestätigt. Hegseth ist umstritten, da er kaum politische Erfahrung hat. Außerdem werden ihm Alkoholmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. 5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen drängt Bundespräsident Steinmeier auf eine Aufarbeitung der Pandemie. Dem Magazin Stern sagte er, wenn das nicht schnell nach der Bundestagswahl geschehe, werde er dafür eine eigene Kommission berufen. Ihm gehe es darum, Transparenz herzustellen, nicht darum, Schuldige zu suchen. Die Diskussion über die Form der Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen schwelt seit Monaten in Deutschland. In Deutschland ist der Verkauf von Heizungen eingebrochen, das schreibt die Welt am Sonntag. Demnach seien 2024 rund 713.000 Geräte verkauft worden. Dies entspreche einer Halbierung innerhalb eines Jahres. Besonders sei der Anteil klimafreundlicher Heizungen wie Wärmepumpen zurückgegangen. So lag ihr Anteil nicht mal bei der Hälfte der von der Bundesregierung angestrebten 500.000 Geräte. In Rheinland-Pfalz sind 45 Schulen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Laut Landeskriminalamt hatten Unbekannte Zugriff auf die Systeme erhalten. Sie verwaltet ein rheinland-pfälzischer IT-Dienstleister. In einigen Fällen seien Daten abgegriffen worden. Auch Schulen in Baden-Württemberg sollen betroffen sein. Wie es zu dem Datenleck kommen konnte, wird untersucht.
SR Info. Das Interview der Woche.
Die Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump nimmt immer mehr Gestalt an. Wir haben es gerade gehört in den Meldungen. Und Trump hat seine ersten Amtstage ja mit vielen Dekreten und Drohungen ereignisreich gestaltet. Unter anderem droht er Deutschland und Europa mit Zöllen und damit finanzielle und militärische Unterstützung zurückzufahren. Europa muss stärker werden, sagen deshalb die meisten Experten. Der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel von der SPD ist auch Vorsitzender der Atlantikbrücke. Das ist ein Zusammenschluss von Persönlichkeiten, die eben eine Brücke zu den USA bilden möchten. Und Gabriel hat, was Europas Stärke angeht, eine ungewöhnliche Idee. Die Europäische Union sollte sich auch auf den amerikanischen Kontinent ausdehnen, findet er. Das ist ein Punkt im Interview der Woche, das Evi Seibert mit ihm geführt hat.
Man hatte diese Woche ja so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis von der ersten Amtszeit, als man morgens immer aufgewacht mit den Nachrichten und hat so gedacht, was hat er denn heute Nacht wieder getwittert oder sich ausgedacht. Robert Habeck hat das auch so ähnlich empfunden. Der sagte jetzt, ich wache jeden Morgen mit einem flauen Gefühl in der Magengrube auf. Wie ist es bei Ihnen?
Das nicht, aber dass natürlich Donald Trumps Idee ist, dass er die Medien bestimmt und nicht die Medien seinen Tagesablauf, das wird so bleiben. Er wird sozusagen Nachrichten produzieren, verstörende, sicher auch andere. Also das wird jedenfalls eine unruhige Zeit, aber ehrlich gesagt, die Welt ist unruhig. Also Trump ist eher Symptom und nicht der Auslöser aller Probleme.
Sie haben gesagt, Trump wolle Europa spalten. Was hat er Ihrer Ansicht nach vor und warum will er das?
Naja, also erstens hat er ja gezeigt in seiner ersten Amtszeit, dass das sein Ziel war. Er war ein großer Förderer des Brexit. Er hat immer versucht, die Osteuropäer sozusagen an Washington zu binden und von Paris und Berlin zu entfernen. Es gibt ein, sagen wir, dafür leider nicht ganz unberechtigtes Mittel, nämlich, dass die Osteuropäer Zweifel daran haben, dass Deutschland und Frankreich wirklich bereit wären, ich sag mal, mit dem Artikel 5 zu sagen, wir setzen unser Leben für eure Freiheit ein. Das ist Artikel 5 des NATO-Vertrages. Da haben die Osteuropäer Sorgen, ob wir das wirklich ernst meinen und sehen in den Vereinigten Staaten eher ihren Schutz als in Europa. Ein bisschen zweifeln die jetzt auch daran, weil Trump ja an der NATO gezweifelt hat, aber das wird er weiter betreiben und vor allen Dingen haben wir ja jetzt schon gesehen, da sind ja die ersten Staatschefs oder Regierungschefs nach Mar-a-Lago gefahren, da war er noch gar nicht im Amt und haben schon den Ring geküsst. Das heißt, statt das zu machen, was nötig ist, nämlich Europa mit einer Stimme sprechen zu lassen, das kann ja eine freundliche Stimme sein, aber eine selbstbewusste, bei der wir uns nicht klein machen, hat er vielleicht schon gewonnen, weil bei uns Europa gleich in drei Lager zerfällt. Die hinfahren und sich hoffen, nationale Vorteile zu erringen. Die hoffen, dass alles nochmal über sie hinweg geht und sie weitgehend verschont bleiben. Und ein bisschen allein Frankreich, die europäische Fahne hochhalten.
Aber was hat er für einen Vorteil davon, wenn Europa zerfällt?
Naja, seine Vorstellung, wie die Welt geordnet sein soll, ist eine völlig andere als die aller anderen amerikanischen Präsidenten der Nachkriegszeit und auch eine völlig andere als unsere. Für ihn gibt es ja sowas wie internationale Beziehungen nicht, auch keine Allianzen, sondern für ihn gibt es bilaterale Deals. Er wird die internationale Politik bilateralisieren und sagen, die großen Jungs der Welt machen Deals und der Rest muss halt folgen. Wenn das ein kleines Land macht, ist es schon nicht schön. Aber wenn es die einzige wirkliche globale Supermacht macht und dazu noch die einzige westliche, demokratische, dann verändert das die ganze Welt.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als eben die Obereuropäerin versucht jetzt ja auch aktuell in Davos dagegen zu halten. Sie hat da bei dem Weltwirtschaftsforum einen Plan für einen, wie sie das nannte, neuen rauen globalen Wettbewerb vorgestellt am Standort Europa mit einheitlichem Regelwerk für europäische Firmen, weniger Bürokratie, europäischen Spar- und Investitionsprojekten. Das ist sicherlich auf der einen Seite eine gute Idee. Auf der anderen Seite wissen wir alle, die Bretter in Europa sind entsetzlich dick und es dauert immer endlos lange, bis irgendetwas durchgesetzt werden kann. Wie sehen Sie denn da die Chancen? Weil Europa muss ja kraftvoll und einig Antwort geben auf Trump.
Also erstmal finde ich die Rolle, die Frau von der Leyen gerade in den letzten Monaten einnimmt, ausgesprochen gut. Und wenn ich das sage, dann heißt das was. Ich war nicht so begeistert von ihrer ersten Runde in der Kommission. Was sie jetzt macht, ist genau das Richtige. Sie zeichnet endlich nach 20 Jahren das Freihandelsabkommen mit Mercosur, was übrigens wir Deutschen mit verhindert haben, weil wir gesagt haben, wenn die nicht so sozial und ökologisch sind wie wir, dann machen wir das nicht. Sie sagt, das ist jetzt egal, ich mache das. Absolut richtig. Und sie hat auch in dieser Frage Umgang mit den USA, den völlig richtigen Riecher. Das Problem für von der Leyen wird sein, dass ihr zurzeit ein politisches Zentrum in Europa fehlt. Das ist der Rat der Staats- und Regierungschefs. Das ist das politische Machtzentrum Europas. Und man muss leider sagen, dass dieses Machtzentrum, das im Wesentlichen dann funktioniert, wenn Deutschland, Frankreich und Polen zusammenarbeiten, dass das ziemlich auf den Hund gekommen ist. Und auch daran sind wir Deutschen schuld. Das hat unter Angela Merkel begonnen, das schlechte Verhältnis zu Frankreich. Und Olaf Scholz hat das sozusagen zum Gefrierpunkt gebracht. Er ist jetzt gerade in Paris zum Élysée-Verlag gewesen, zum Jahrestag des Élysée-Vertrages. Trotzdem ist es natürlich jetzt am Ende seiner Amtszeit. Da ist jetzt durch ihn nicht mehr viel zu reparieren. Ich habe nie verstanden, warum Deutschland auf die vielen Vorschläge Frankreichs zur Stärkung Europas nicht mal geantwortet hat.
Dann lassen Sie uns mal nach vorne gucken. Also wir sind ja beide Länder noch im Moment so ein bisschen auf so einer Art Pausentaste, bis wir eben eine neue Regierung haben, wer auch immer das dann wird. Die Franzosen haben ihre eigenen Probleme. Auf jeden Fall ist Macron nicht mehr so mächtig, wie er es war. Auf der anderen Seite sind die anderen eben Meloni, die jetzt in Washington dabei war, die vielleicht so eine Anführerin sein könnte von den Kräften, die nach rechts außen gehen, aber nicht so stark, wie man befürchtet hatte. Aber wir haben die Ungarn. Wir haben vielleicht Frau Le Pen. Was muss denn passieren? Was muss in diesen deutsch-französischen Motor zusammen vielleicht mit Polen auch noch als Kraftstoff reingefüllt werden von der neuen Regierung? Was würden Sie konkret da sagen, damit es besser wird?
Ich würde erst mal sagen, dass die einzige wirkliche Führungskraft in solcher Anti-EU-Bewegung, das wäre Frau Le Pen. Wenn Frankreich fällt, dann fällt die Europäische Union jedenfalls so, wie wir sie bisher kennen. Gleichzeitig gibt es ja aber auch positive Zeichen. Seit Donald Tusk in Polen Ministerpräsident ist, gibt es die sehr EU-kritische Visegrad-Gruppe nicht mehr. Frau Meloni steht absolut zur NATO und für die Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Also es gibt auch Gegenbewegungen. Was zu tun wäre, ist, glaube ich, zuallererst den Worten Taten folgen zu lassen, die Frau von der Leyen jetzt gesagt hat. Das beginnt damit, die furchtbare Überregulierung in Europa zurückzunehmen. Das bedeutet im Kern, dass wir risikobereiter werden müssen. Wir haben so den Hang, in Deutschland ganz besonders, denkbare Risiken durch Mikromanagement und Mikroregulierung versuchen auf Null zu bringen. Das klappt nicht. Das Ergebnis ist, passiert gar nichts mehr. Das Zweite ist, natürlich brauchen wir für die Stärkung der europäischen Verteidigung auch finanzielle Mittel, und die können wir nicht aus den Budgets rausschneiden. Ich meine, Deutschland hat 400, 500 Milliarden Bundeshaushalt, muss mindestens 100 Milliarden pro Jahr in die Bundeswehr packen. Wie soll denn das da rausgeschnitten werden? Sondern wir werden dafür Schulden machen müssen. Und das ist auch vernünftig. Mein Rat wäre allerdings gerade an die deutsche Politik im Bundestagswahlkampf, lieber wenig versprechen und das halten. Nicht wieder diese 150 Seiten Wahlprogramme, die wahrscheinlich noch nicht mal die Parteien selber lesen. Die Deutschen sind sowieso größtenteils desillusioniert über Wahlen. Und ich glaube, es ist die richtige Zeit zu sagen, passt auf, das wird anstrengend in den nächsten Jahren. Das und das machen wir. Vieles andere finden wir auch wünschenswert, das wird aber nicht gehen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo das die Mehrheit der Menschen in Deutschland akzeptiert.
Das Interview der Woche mit Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantikbrücke und Ex-Vizekanzler. Dann lassen Sie uns doch mal auf die Wirtschaft gucken, denn viele sagen jetzt ja auch, es droht ein Handelskonflikt, ein Handelskrieg. Donald Trump hat zwar noch keine Zölle erhoben, aber er spricht die ganze Zeit davon. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass wir uns auch mit China aufreiben, denn die, da müssen wir uns ja auch schützen als Europa, als Deutschland vor billigen Importen. Wie sehen Sie die Zukunft jetzt in dieser neuen Konstellation für die deutsche Wirtschaft? Weil einige sind ja auch jetzt schon abgewandert, als das Joe-Biden-Programm von dem Inflation Reduction Act war, weil es dort einfach bessere Konditionen gab. Wie wird das weitergehen unter Trump?
Energie wird erstmal noch preiswerter. Ich weiß gar nicht, ob die Erdölkonzerne in den USA das so gut finden, weil natürlich Drill, Baby Drill heißt, es gibt mehr auf dem Markt und dann sinken die Preise. Das wollen die eigentlich nicht. Das wird man mal sehen. Aber die USA mit ihrer geringen Regulierungstiefe, mit ihren niedrigen Steuern, mit ihrer geringen Belastung von Unternehmen sind natürlich gerade auch für energieintensive Unternehmen unglaublich attraktiv. Was können wir machen? Das beginnt damit, wirklich in Deutschland diese ökonomischen Fesseln zu befreien. Je stärker wir sind, desto einfacher halten wir Handelskonflikte durch. By the way, ich glaube, was wir nicht tun sollten, ist, auf Zölle und Konflikte der USA sozusagen sofort mit eigenen zu antworten.
Aber das hat doch letztes Mal ganz gut geklappt mit den Franzosen, als sie gesagt haben, okay, dann machen wir das auch. Also so trittst du mir gegen das Schienbein, tritt ich dir gegen das Schienbein, ist eigentlich die Sprache, die Trump versteht, oder?
Bin mir nicht so sicher, ob es nur deshalb geklappt hat, weil Trumps Amtszeit fast vorbei war und dass wir sozusagen Harley Davidson sanktioniert haben und ich glaube noch Orangensaft. Das ist ja nicht wirklich entscheidend, sondern wir reden über Hightech. Das ist sozusagen ja die Frage, um die es geht. Und in dem Tit-for-Tat-Spiel verlieren wir. Die Amerikaner haben nur 10% Exportquote, wir 50% in Deutschland. Wir hängen vom Export ab. Ich würde eher sagen, selber wirtschaftlich stärker werden heißt auch, andere Partner zu erschließen, wie das jetzt mit Mercosur passiert, wie das mit Afrika möglich ist. Also wir werden uns auch dort auf eine Bilateralisierung von Handelsabkommen auf Dauer oder auf Sicht einstellen müssen. Ich bin gar nicht so pessimistisch, was diese Frage angeht. Was anderes ist China. Die große Gefahr kommt über zwei unterschiedliche Wege. Wenn die USA mit den Chinesen richtig in Streit geraten und noch mehr Importverbote durchsetzen, dann wird der Druck der chinesischen Überproduktion in andere Teile der Welt gehen, und zwar zu uns. Und das Zweite ist, wenn Donald Trump uns zwingen würde, nach dem Motto, also ich kann euch ja nicht in der Sicherheit helfen, wenn er meinen ärgsten Gegner mitfinanziert durch eure wirtschaftlichen Projekte, dann kommen wir ins ganz kurze Gras, weil China für uns ja so eine Art Frenemy ist. Wirtschaftlicher Partner und politischer Gegner. Auch da hilft nur eine gemeinsame europäische Haltung.
Als ehemaliger Außenminister müssen wir uns verabschieden von der Vorstellung, dass Grenzen Grenzen sind. Also es gibt ja immer diesen Leitsatz der letzten Jahrzehnte von der regelbasierten Ordnung. Also alle halten sich an die Regeln, die wir alle letzten Endes irgendwann auch akzeptiert haben. Aber das ist ja offensichtlich von Russland sowieso schon durch den Ukraine-Krieg überworfen worden. Und jetzt spricht Donald Trump eben davon, dass er Kanada eigentlich als Bundesstaat annektieren möchte oder Grönland oder den Panama-Kanal, haben wir jetzt alles in den letzten Tagen oft genug gehört. Müssen wir uns verabschieden von der regelbasierten Ordnung? Halten die Leute sich nicht mehr an Dinge, die wir mit gemeinsam beschlossen haben?
Jedenfalls ist das die große Gefahr, ne? Wenn das wichtigste Land für diese regelbasierte Ordnung, und das sind die Vereinigten Staaten, wenn das sagt, ich verabschiede mich, dann ist schon die Frage, wie schaffen wir eigentlich eine neue regelbasierte Ordnung? Und Trump will gar keine. Das ist was anderes, als wenn man die jetzige kritisiert und versucht, eine neue aufzubauen. Dass die jetzige Ordnung nicht mehr zeitgemäß ist, ist doch klar. Sie ist geschaffen worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und gucken Sie mal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, da sitzen 5 ständige Mitglieder. 2 davon aus Europa, kein afrikanisches Land. Indien nicht, das waren Länder, die waren damals Kolonien. Die haben wir als dritte Welt bezeichnet. Und diese Länder haben keine Lust mehr, von den USA oder von Europa geführt zu werden. Die fordern, wie ich finde, mit Recht ihren Platz ein. Und ich würde mir eher eine politische Strategie überlegen, wie ich mit denen ins Gespräch komme. Die wollen eben keinem Block angehören, nicht neue Abhängigkeiten. Sie wollen eigentlich das Beste von jedem. Das finde ich auch nachvollziehbar. Und da, glaube ich, ist eine Chance für Europa. Und was Kanada angeht, warum macht die Europäische Union Kanada nicht ein Angebot, Mitglied der EU zu werden? Das mag sich erstmal verrückt anhören, aber erstmal ist Kanada europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Und zweitens würden die ja sofort alle Kriterien erfüllen, bloß sie liegen nicht in Europa. Aber dafür kann man ja Lösungen finden in den europäischen Verträgen.
Eins ist aber ein wichtiger Punkt, den wir in den USA jetzt auch gesehen haben, und wir kommen gleich auf die Konsequenzen, die das auch bei uns hat, ist ja, dass offensichtlich politische Macht jetzt auch sehr stark käuflich ist. Also wir haben das ja gesehen anhand von Elon Musk etc., dass politische Macht dort sehr augenscheinlich käuflich ist. Sehen Sie das als Gefahr jetzt?
Hier kommen Milliardäre nicht, um Vorteile für sich und ihre Unternehmen rausholen. Die mag es auch geben. Aber Elon Musk und Peter Thiel kommen, um politische Macht auszuüben. Da gibt es ein paar Leute, die die Vorstellung haben, dass das mit der Demokratie eigentlich eine blöde Idee ist, dass eigentlich die Welt von CEOs regiert werden muss. So eine Idee von römischem Senat der Edlen. Und sie selber zählen natürlich zu den Edlen. Und nicht sich abhängig machen von diesen komischen Volkswahlen. Dazu gehört übrigens J.D. Vance, der Vizepräsident. Dazu gehört der ursprünglich deutsche Thiel, Peter Thiel. Dazu gehört Elon Musk. Also diese Leute wollen politische Macht. Und man kann vielleicht sogar sagen, sie wollen Donald Trump missbrauchen. Als Stalin hätte gesagt, nützlichen Idioten. Um die Demokratie zu schleifen. Das wird übrigens auch zu Konflikten zwischen Musk und Trump führen. Wir werden da vieles erleben, was heute so ganz einig aussieht, was gar nicht so einig sein wird. Aber daran merkt man, bei diesen Milliardären verbirgt sich etwas anderes dahinter, als bei dem klassischen Versuch, irgendwie finanziell oder unternehmerisch zu profitieren.
Sagt Sigmar Gabriel. Efi Seibert hat mit ihm gesprochen, dem früheren deutschen Außenminister und Vorsitzenden des Vereins Atlantikbrücke. Und wir kommen nochmal zur aktuellen Debatte um die Migration. Der Bundeskanzler und SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Olaf Scholz hat sich, wie eben schon gesagt, am Vormittag in Saarbrücken zu diesem Themenkomplex geäußert. Er hat in der Kongresshalle eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Denise Friemann berichtet.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung ging es um das Thema, das Deutschland diese Woche erschüttert hat. Der Anschlag in Aschaffenburg, bei dem 2 Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Dass solche Anschläge wie zuletzt in Aschaffenburg in Deutschland immer mehr und wieder passieren, dürfe man nicht hinnehmen, so Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD beim Bürgerdialog in Saarbrücken. Deshalb sei es auch gut, dass jetzt die Hintergründe hinterfragt würden. Allerdings sei der Bundeskanzler auch davon überzeugt, dass Deutschland bereits eine gut funktionierende Einwanderungspolitik hat. Seit den Grenzkontrollen sei die irreguläre Migration zurückgegangen. Nicht zuletzt deshalb kritisierte er den Vorstoß von Oppositionsführer und Unionspolitiker Friedrich Merz, der ein faktisches Einreiseverbot für alle, auch Schutzbedürftige ohne gültige Papiere, forderte.
Wenn jetzt der Oppositionsführer vorschlägt, dass der deutsche Bundeskanzler Dinge tun soll, die mit der Verfassung dieses Landes und mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar sind, dann sagt das etwas über seine Befähigung, ein hohes Amt in Deutschland auszuüben. Die Verfassung muss immer unsere oberste Richtschnur sein und Europa auch.
Dass es Merz offenbar egal ist, ob der entsprechende Antrag, den die Union nächste Woche im Bundestag stellen möchte, möglicherweise mit der AfD-Fraktion eine Mehrheit bekommt, stimmt den Bundeskanzler nachdenklich.
Ich habe in jedem Gespräch, öffentlich und nicht öffentlich, auf die Frage, glauben Sie, dass Herr Merz sich daran hält, dass er nach der Wahl nicht mit der AfD zusammenarbeitet? Gesagt, das glaube ich. Meine Damen und Herren, was soll ich glauben? Das ist eine Frage, die nach den Vorgängen, die diese Woche passiert sind, sich jeder Bürger und jede Bürgerin stellen muss.
Aber dann ging es auch noch spezifisch um das Saarland. Bürgerinnen und Bürger konnten Fragen stellen. Besonders viele kamen zur saarländischen Industrie, die im letzten Jahr mit herben Rückschlägen zu kämpfen hatte. Scholz brachte den Made in Germany-Bonus ins Gespräch, durch den deutsche Unternehmen, die hier ihre Produktionsstätten halten, unterstützt werden sollen.
Denn kann es sich ja am Ende für das Unternehmen ausweisen, dass wenn man den Made-in-Germany-Bonus in Anspruch nimmt, die Transformationsnetzwerke mit in den Blick nimmt, Qualifizierungsmaßnahmen, die wir über die Bundesagentur für Arbeit unterstützen, mit einkalkuliert, der Standort in Deutschland am Ende sich doch besser rechnet.
Ein weiteres wichtiges Thema, der grüne Stahl und damit verbunden auch die Netzentgelte.
In diesem Punkt würde ich mich festlegen. Auch in 100 Jahren wird Stahl noch ein ganz wichtiger Teil unserer Wertschöpfung sein, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Das, was sich ändert, ist, wie er produziert wird, wie er hergestellt wird. Was sich auch ändert, aber wahrscheinlich nicht so viel, ist, wie er verarbeitet wird.
Scholz versprach, das anzugehen und die Netzentgelte auf Vorkrisenniveau zu senken, sollte er Bundeskanzler werden. Grundsätzlich verlief die Veranstaltung friedlich. Vor der Halle gab es vereinzelte Demonstrationen.
Denise Friemann über den Auftritt von Olaf Scholz heute Vormittag hier in Saarbrücken. Ein Exklusivinterview des SR mit Olaf Scholz können Sie heute Abend ab 19.45 Uhr sehen im aktuellen Bericht im SR Fernsehen. Schauen wir jetzt noch, was uns das Wetter so bringt. Am Nachmittag und Abend kommt es bei wolkenverhangenem Himmel verbreitet zu Regen, Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad. Auch in der Nacht Regen, bis zum Morgen kühlt es ab auf 7 bis 4 Grad und morgen am Sonntag ist oft trocken und es gibt sogar zeitweise etwas Sonnenschein, Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.